Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien, Dossieranalyse, unsere Heldinnen und bald danach geht es mit Musik weiter. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat mit dem pakistanischen Präsidenten Asif Ali Zardari ein Telefongespräch geführt. Bei dem Gespräch seien die Beziehungen zwischen Türkei und Pakistan erörtert worden, hieß es aus dem Kommunikationsbüro. Staatspräsident Erdogan brachte seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen zu stärken. Erdogan sagte, dass die vorbildlichen bilateralen Beziehungen mit dem Treffen des hochrangigen Rates für strategische Zusammenarbeit, das in der kommenden Zeit stattfinden wird, weiter gestärkt werden. Staatspräsident Erdogan wünschte denjenigen, die bei den Terroranschlägen in Pakistan ihr Leben verloren haben, Gottes Gnade und gratulierte Zardari zu Lailat al-Qadr, der Nacht der Macht und Bestimmung und dem bevorstehenden Ramadanfest. Türkei hat eine Genesungsbotschaft wegen der Flutkatastrophe in Kasachstan veröffentlicht. In einer schriftlichen Erklärung des Außenministeriums drückte Türkei ihr tiefes Bedauern über die anhaltende Flutkatastrophe in verschiedenen Regionen Kasachstans aus, die Zehntausende von kasachischen Bürgern zu evakuieren zwang und schwere Schäden verursachte. Türkei ist bereit, alle Arten von Hilfe zu leisten, um sicherzustellen, dass die durch die Katastrophe verursachten Wunden geheilt werden, hieß es in der Erklärung. Während die durch die Schneeschmelze verursachten Überschwemmungen in Kasachstan anhielten, wurden etwa 19.000 Menschen aus vielen von den Überschwemmungen betroffenen Regionen evakuiert. Türkei gedachte des 30. Jahrestags des Völkermords an den Tutsis in Ruanda. Das Außenministerium gab eine schriftliche Erklärung zum 30. Jahrestag des Völkermords an den Tutsis in Ruanda ab. In der Erklärung hieß es, dass anlässlich seines 30. Jahrestags mit tiefer Trauer an den Völkermord an den Tutsis erinnert wurde, der 1994 in Ruanda stattfand. Der Ausdruck des befreundeten Staats und Volkes Ruandas wurde zum Ausdruck gebracht und sein Beileid ausgesprochen. In der Erklärung wurden die Errungenschaften Ruandas bei der Sicherung des sozialen Friedens und der nationalen Einheit sowie bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den letzten 30 Jahren gewürdigt und es wurde gewünscht, dass Frieden, Stabilität und Wohlstand in Ruanda von Dauer sind. Wir bekräftigen, dass Türkei gegen alle Arten von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Rassismus, Islamphobie, Fremdenfeindlichkeit und extremistische Ideologie ist, heißt es in der Erklärung. Und der stellvertretende Außenminister Botschafter Ahmet Yıldız wird am 7. April in Kigali an der Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Völkermords an den Tutsis von 1994 teilnehmen. 1994 begann Hutsis in Ruanda eine Völkermord an Tutsis, die sie für den Abschuss des Flugzeugs des damaligen Präsidenten Juvenal Habyarimana verantwortlich machten. Bei dem Massaker, das 100 Tage lang dauerte, kamen mehr als 800.000 Tutsi um Leben. In der Stichwahl um die slowakische Präsidentschaft gibt es einen Sieger. Der sozialdemokratische Peter Pellegrini gewinnt gegen den liberalen Ex-Außenminister Ivan Korczok. Der gratuliert Pellegrini und gibt sich desillusioniert. Klarer als erwartet hat Parlamentspräsident Peter Pellegrini die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Das in der Nacht zum Sonntag veröffentlichte nach inoffiziellen Ergebnis der staatlichen Wahlkommission ließ keine Zweifel an seinem Sieg über Oppositionskandidat Ivan Korczok, der seine Niederlage einräumte. Der Triumph des 48 Jahre alten Sozialdemokraten dürfte auch Auswirkungen auf den außenpolitischen Kurs des EU- und NATO-Landes haben, das im Osten an die von Russland angegriffene Ukraine grenzt. Während sein in der Stichwahl mit rund 47-53% unterlegener Konter Ivan Korczok stets für eine entschlossene militärische Unterstützung der Ukraine eintritt, mahnte Pellegrini im Wahlkampf zu Vorsicht bei Waffenlieferungen, damit die Slowakei nicht in den Krieg hineingezogen werde. Dabei berief er sich ausdrücklich auch auf die Position von Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen SPD in derselben europäischen Parteienfamilie verwurzelt ist. Korczok räumte seine Niederlage vor Journalisten in Bratislava ein und gratulierte Pellegrini zum Sieg. Er sei enttäuscht und desillusioniert, zitierte die Nachrichtenagentur Tayyip Erdoğan, den liberalen Ex-Außenminister, den die liberalen und konservativen Oppositionsparteien auch bei Massenprotesten gegen die Regierung unterstützt hatten.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Israel hat mit seiner Lebensmittelblockade und seinen Angriffen auf die Zivilisten in Gaza eine Hungersnot in der Region ausgelöst. UN-Generalsekretär Guterres warnte erneut vor einer noch größeren Katastrophe, die komplett vermeidbar sei. Angesichts der seit Kriegsbeginn anhaltenden Blockade Israels sind die Menschen im Gazastreifen laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres ohne Hilfslieferung von einer katastrophalen Hungerkrise bedroht. Kinder in Gaza sterben heute an Nahrungs- und Wassermangel, sagte Guterres in New York. Dies sei komplett vermeidbar. Wenn die Tür für Hilfe geschlossen ist, öffnet sich die Tür für das Verhungern. Mehr als 1 Million Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung des von Israel abgeriegelten Küstenstreifens, seien von katastrophalen Hunger bedroht. Nichts kann die Kollektivstrafe für die Palästinenser rechtfertigen, sagte Guterres weiter. Internationalen Experten zufolge droht vor allem im Norden Gazas eine Hungersnot, die schlimmste Form der Hungerkrise. Guterres äußerte sich eher zurückhaltend zu den jüngst von Israel angekündigten Schritten, Hilfslieferungen zuzulassen. Er hoffe, dass die Ankündigungen effektiv und schnell umgesetzt würden, denn die Lage im Gazastreifen sei absolut verzweifelt. Es braucht wegen der dramatischen humanitären Bedingungen einen Quantensprung bei den Lieferungen lebensrettender Hilfe, einen wirklichen Paradigmenwechsel, sagte Guterres. Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmittel, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast 2 Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Nun droht aber auch dort an der Grenze zu Ägypten ein Großangriff Israels. Zudem herrscht eine akute Hungerkrise, die bereits 100 Tote gefordert hat. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 33.000 Menschen getötet und 75.668 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Behörden um Frauen und Kinder. Eine Kamikaze-Drohne hat versucht, den Militärstützpunkt in der Region Tenef anzugreifen, auf dem US-Streitkräfte in der syrischen Provinz Homs stationiert sind. Nach Informationen aus örtlichen Quellen wurde nach Mitternacht in Tenef nahe der jordanischen Grenze in der Wüstenregion von Homs versucht, den von den US-Streitkräften genutzten Stützpunkt mit einer unbekannten Kamikaze-Drohne anzugreifen. Es hieß, die auf dem Stützpunkt stationierten US-Streitkräfte hätten die Drohne in der Wüste gegen des Stützpunktes abgeschossen. Am 1. April wurde versucht, die auf dem Stützpunkt Tenef in Homs stationierten US-Streitkräfte mit einem bewaffneten, unbemannten Luftfahrzeug unbekannter Herkunft anzugreifen, das auf offenem Gelände abgeschossen wurde. In Syrien wurden in letzter Zeit die US-Militärstützpunkte in der Region Tenef in der Kreisstadt Malikiya nahe der irakischen Grenze, in der Kreisstadt Shedadi in der Provinz Hasaka und in der Provinz Deir ez-Zor mit nicht identifizierten Drohnen und Bodenwaffen angegriffen. Vom Iran unterstützte Gruppen greifen immer wieder US-Stützpunkte am Ostufer des Euphrat mit Raketen und bewaffneten unbemannten Drohnen an. Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat zum 104. Jahrestag der Gründung der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Agency gratuliert. In der heutigen Kommunikationswelt, in der die Informationssicherheit mit der Entwicklung der Kommunikationstechnologie abnimmt und der Bedarf an genauen Informationen zunimmt, ist Anadolu Agency zu einer unverzichtbaren Adresse für zuverlässige Informationen geworden, betonte Altun in einer Erklärung. Anadolu Agency habe viele historische Aufgaben erfüllt. Mit ihren heutigen Vertretungen in 100 Ländern, Büros in 41 Ländern und mehr als 1.750 Mitarbeitern sei sie eines der größten und effektivsten Nachrichtennetzwerke der Welt. Anadolu Agency sei sowohl eine Nachrichtenquelle als auch eine starke Alternative für die internationalen Medien mit ihren Veröffentlichungen, Nachrichten, Fotos und visuellen Darstellungen in 13 Sprachen, fügte Altun hinzu. Wenn man bedenkt, wie die Entwicklungen in unserer Region durch westliche Nachrichtenquellen verzerrt werden und mit welchen Methoden sie ins Gegenteil verkehrt werden, versteht man die Bedeutung der Anadolu Nachrichtenagentur viel besser, erklärte Altun. Altun wies darauf hin, dass die von der türkischen Nachrichtenagentur gesammelten Daten, Bilder und Fotografien in den internationalen Prozessen gegen Israel wegen seiner Kriegsverbrechen starke Beweise darstellen. Die gesammelten Beweise würden als Beweise gegen Israel verwendet werden, das vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist. In diesem Sinne ist die Anadolu Agency ein wichtiger Bestandteil unseres Kampfes gegen Desinformation auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Anadolu Agency ist einer der wichtigsten Akteure unseres Slogans, fügt er hinzu. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiye's hörten Sie die Nachrichten.
Terimde bir temas hatırlarım ta eskiden. Gözlerimi unuttum masallarda. Ağlayamam ki ben. Gibi çırılçıplak ve aydınlık. Saz gibi durdum şiddetin önünde. Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorum.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Meine Damen und Herren, hier ein Hinweis von Bernd Seiser zu den neuen Sendezeiten und Frequenzen nach der Zeitumstellung.
Einige Informationen zur Sommerzeitumstellung liegen mir inzwischen vor. Borges Radio sendet am 14. und 21. April um 12 UTC auf 6070 kHz. Die Jubiläumssendung 5 Jahre Borges Radio gibt es am 5. Mai um 14 UTC, ebenfalls auf 6070 kHz. Die nächsten Sendetermine von Borges Radio bei Channel 292 werden bald vereinbart und bekannt gegeben. Radio Taiwan International sendet weiterhin 19 bis 19.30 UTC auf 5900 kHz. KBS World Radio von 20 bis 21 UTC auf 3955 kHz. Radio Rumänien International 6 bis 6:30 UTC, 11.620 kHz, 14 bis 15 UTC, 9.600 kHz und 18 bis 19 UTC in DAM, 9.570 kHz. TAT sendet von 11.30 bis 12.30 UTC, 15.350 kHz, 17.30 bis 18.30 UTC, 9.840 kHz. Stimme Vietnams von 18.30 bis 19 und von 20 bis 20.30 UTC auf 9.730 und 11.885 kHz. Radio Joystick am ersten Sonntag 10 bis 11 UTC 7.330 kHz. ORF 1 oder Ö1 Montag bis Samstag um 5 UTC auf 6.155 kHz. Radio Power Rumble am zweiten Sonntag im Monat 18 UTC 6070 kHz, Wiederholung am darauffolgenden Freitag ebenfalls 18 UTC 6070 kHz. SM Radio Dessau, zweiter Sonntag 11 UTC 6070 kHz, frühzeitig auch die Hinweise von Max Berger und Thomas Becker auf die Sendung am 1. Mai. Um 8 UTC 6070, 12 UTC 6095 und 18 UTC 3955 kHz. Die 3955 kHz kommt mit 100 kW aus England. Shake FM am vierten Sonntag des Monats um 12 UTC auf 6070 und 9760 kHz. Die gewohnte Wiederholung am darauffolgenden Samstag 8 UTC 6070 kHz kann weiterhin erhalten bleiben. Die am 6. April erwartete Sendung von CH2 fällt wie auch die Sendungen Anfang Juli und Anfang Oktober voraussichtlich leider aus. Wir wünschen Christoph Gerber baldige Genesung. Hier der Hinweis, 43. überregionales DX-Treffen am 18. Mai 2024 ab 10 UTC in der Gaststätte Christophsbräu in der Alois Degler Straße 3 in 76571 Gaggenau. Der RTI Hörerclub Ottenau wird da wohl einen neuen Rekord aufstellen und zum dritten Mal innerhalb von 9 Jahren erneut aus einer Gaststätte fliegen. Aber diesmal kein Problem. Ich konnte die Fortsetzung des Treffens in der benachbarten Murkstube schon vereinbaren. Wer später kommt, findet uns dann ab 12.30 UTC in der Murkstube an der Konrad-Adenauer-Brücke. Die Straßenadresse lautet Lindenschwenderstraße, Ecke Schulstraße. Zum Schluss noch eine Mitteilung in eigener Sache. Seit 29. Februar habe ich 2 Probleme mit meinem E-Mail-Programm. Also bitte nicht wundern, wenn es keine gewohnten E-Mails mehr von mir gibt. Damit verbleiben mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen Sabrina Sander-Petermann und Bernd Seiser.
Ne sen de ne handa bir zalim ol. yanağından tut. Ha benim gözleri görmeyenim, ha benim kadrimi bilmeyenim, ha benim hasreti dinmeyenim. Beni elinle ellere gönderme, ah anam, garip anam. Ne sarayda ne handa, bir zalim ocağında sevda. Ölsem uğrunda beni zehir zemberek diller dağılıyor. Ne sarayda ne handa, bir zalim ocağında sevdam alıyor. Ne kadar ölsem uğrunda beni zehir zemberek diller dağılıyor. Ne sarayda ne handa, bir zalim ocağında sevdam.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Dossieranalyse.
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen und Folgen. Am 31. März 2024 fanden in Türkei Kommunalwahlen in einer demokratischen Reife statt. Die Bestimmung des politischen Wettbewerbs durch die Wahlergebnisse sollte als neuer Indikator für die Konsolidierung der Demokratie in Türkei angesehen werden. Aus den Wahlen, bei denen die Wahlbeteiligung 78,55% betrug, ging die CHP als erste Partei mit 37,76% der Stimmen in 14 Großstädten und 21 Provinzen als Siegerin hervor. Eines der ersten Dinge, die auffallen, ist die niedrige Wahlbeteiligung und damit die großen Verluste in der Wählerschaft der AK-Partei. In vielerlei Hinsicht haben die Ergebnisse der Kommunalwahlen das Potenzial, die türkische Politik zu beeinflussen. Sie hören eine Bewertung von SETA Direktor für Sicherheitsstudien und Autor Professor Dr. Murat Yeşiltaş. Während die CHP 3,3 Millionen Stimmen hinzugewann, verlor die AK-Partei 4,2 Millionen Stimmen im Vergleich zu den letzten Wahlen. Es zeigt sich, dass das Ziel des Bündnisses an der Basis in den Großstädten funktionierte und die Mehrheit der Stimmen der DEM-Partei und der I-Partei an die CHP-Kandidaten ging. Die CHP konnte ihre eigene Wählerschaft in hohem Maße konsolidieren und erreichte Höhen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erreicht hatte, indem sie starke Unterstützung von der Basis der Nachbarparteien erhielt. Angesichts dieser Ergebnisse kann man sagen, dass die Reaktion auf die wirtschaftliche Situation bei den Kommunalwahlen in den Vordergrund trat. Die CHP konnte ihre Bündnisse für 2019 und 2023 aufrechterhalten, wenn auch in den Augen der Wähler mit einem anderen Modell. Die Tatsache, dass die CHP nicht nur in den Metropolen, sondern auch in einigen konservativen anatolischen Städten gewonnen hat, weist auf eine neue Realität hin. Der CHP-Vorsitzende Özel bezeichnete die Wahlergebnisse als Türöffner für ein neues politisches Klima und darüber hinaus einen Meilenstein für alle politischen Parteien. Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die neue CHP-Führung, die mit dem Anspruch des Wandels angetreten ist, dieses Phänomen in einen Trend verwandeln kann. Die AK-Partei, die aus den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai 2023 als Sieger hervorging, wurde bei diesen Kommunalwahlen mit 35,48% der Stimmen in 12 Großstädten und 12 Provinzen zum ersten Mal in ihrem politischen Leben zweitstärkste Partei. Dies ist das erste Mal nach 2002. Bei diesen Wahlen, bei denen die Zahl der Briefwahlstimmen und ungültigen Stimmen 15 Millionen erreichte, scheint die AK-Partei mit einer unerwarteten Wählerreaktion konfrontiert worden zu sein. In diesem Sinne sind die Wähler der AK-Partei motiviert, eine Lektion zu erteilen. Die Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme seit der Covid-19-Pandemie und die mangelnden Fortschritte bei der Lösung können als einer der Hauptgründe für diese Situation angesehen werden. In gewissem Sinne werden die Reaktionen zur Wirtschaftslage bei den Wahlen vom Mai 2023 und März 2024 kombiniert. Um die Reaktion der Wählerschaft der AK-Partei zu verstehen, kann man sagen, dass Themen wie die auf die Provinzen bezogenen Kandidatenprofile, der Faktor der neuen Wohlstandspartei und das Fehlen eines dominanten Diskurses bei den Wahlen ebenfalls einen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Die Balkonrede von Staatspräsident Erdogan am Wahlabend, in der er die Wahlen vom 31. März als kein Ende, sondern einen Wendepunkt bezeichnete, ist ein deutliches Signal, dass er das Wahlergebnis für einen Wandel nutzen wird. Erdogan zeigte einmal mehr seinen Respekt vor dem nationalen Willen und sprach über die Vorteile der Demokratie. Er verwies auf die Notwendigkeit, sich zu erneuern und Lehren zu ziehen und kündigte an, die AK-Partei werde mutig Selbstkritik üben. Erdogan sagte, dass er seine vierjährige Amtszeit mit einem intensiven Tempo fortsetzen werde und neutralisierte sowohl die Diskussionen über mögliche vorgezogene Wahlen als auch die Moral seiner Basis und seiner Organisation. Die Kommunalwahlen vom 31. März, die für die AK-Partei einen Wendepunkt und für die CHP einen Meilenstein darstellen, deuten darauf hin, dass Türkiye bis 2028 eine sehr aktive Zeit erleben wird. Wenn die regierende AK-Partei für Erneuerung sorgt und die Einkommensverteilung zugunsten der Geringverdiener verbessert, könnte sie ihre Wähler zurückgewinnen. Die CHP hingegen steht nun unter einer größeren politischen Last, um ihre Wahlerfolge zu konsolidieren. Sie hörten eine Bewertung von CETA, Sicherheitsforscher, Direktor, Autor, Professor Dr. Murat Yeşiltaş.
Dossieranalyse.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Unsere Heldinnen.
Familie Kılıç verreist über die Festtage. Die kleine Nilüfer schaut aus dem Fenster und beobachtet die Umgebung, während ihr Vater das Auto fährt. Alle Verwandten werden über die Festtage im Dorf zusammenkommen und gemeinsam feiern. Was kann es Schöneres geben? Kurz vor dem Fest ist die Vorfreude groß und eine gewisse Hektik ist zu spüren. Nilüfers Mutter und Vater sprechen darüber, was für ein reges Treiben auf den Straßen herrscht, obwohl es ein Wochentag ist. Jeder bemüht sich, rechtzeitig zum Ziel zu kommen. Plötzlich bricht Nilüfer ihr Schweigen und sagt, »Papa, mir ist aufgefallen, dass alle Lastwagenfahrer Männer sind. Gibt es keine Fahrerin?« Ihr Vater und ihre Mutter sind überrascht über die Frage ihrer Tochter und lächeln beide. »Meine Zuckerschnecke, du bist eine gute Beobachterin, mein Lob. Zum Glück habe ich neulich eine Sendung auf TRT gesehen, in der die erste Lkw-Fahrerin von Türkiye, Leyla Ağçkoparan, vorgestellt wurde«, antwortet Nilüfers Vater. Leyla Ağçkoparan ist nach ihren eigenen Worten eine Frau, Baujahr 64. Als sie als Kleinkind nicht einschlafen konnte, nahm sie ihr Vater in seinen Lastwagen mit. Die Motorgeräusche brachten sie zum Einschlafen und dann trugen sie ihre Eltern ins Bett. Leyla Ağçkoparan, auch bekannt als die Königin der Straßen, zog bei ihrer Berufswahl vor, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Eines Tages wollte ihr Vater ein Geschenk für seine Tochter kaufen, die gerade in die erste Klasse gekommen war und lesen gelernt hatte. Obwohl ihre Mutter auf sie einredete und sagte, »Dein Papa soll dir ein goldenes Armband kaufen«, ging die kleine Leyla mit ihrem Vater direkt zum Spielzeugladen und suchte sich einen Spielzeug-Betonmixer aus. Schon damals war ihre Leidenschaft für große Fahrzeuge und für das Fahren offensichtlich. Die junge Leyla war so mutig, zielstrebig und selbstbewusst, dass sie sich für die Führerscheinprüfung zur Lkw-Fahrerin trotz aller Hindernisse und Steine, die in den Weg gelegt wurden, nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern fünfmal einschreiben ließ. Das alles nur, weil sie eine Frau ist, die einen Beruf machen wollte, der bis dahin nur Männern vorbehalten war. Schließlich bestand sie die Prüfung. Das war nicht nur ein Sieg für sie, sondern stellte zugleich einen Wendepunkt in ihrem Leben dar. So setzte sie ihre 1987 begonnene Fahrerkarriere fort, bis sie 2017 in den Ruhestand ging. Ağçkoparan, die viele Jahre sowohl in Türkiye als auch im Ausland als Fahrerin tätig war, saß am Steuer von allen möglichen Fahrzeugen. Vom Müllwagen bis zum Taxi, vom Panzer bis zum Krankenwagen, vom Bus bis zum Abschleppwagen. Alle hat sie gefahren. Der Geruch von Sprit, Werkstätten und Motoröl waren ein unverzichtbarer Bestandteil ihres beruflichen Lebens. Und so hielt die erste Lkw-Fahrerin in Türkiye als Vorreiterin ihre Erfahrungen in einem Buch mit dem Titel »Rückwärtsgang leben« fest, um sie künftigen Generationen zu überlassen. Nach der Auffassung von Leyla Ağçkoparan haben Berufe kein Geschlecht. Es gibt nur diejenigen, die einen Beruf gut ausüben und diejenigen, die ihn nicht so gut ausüben. Ohne etwas anmerken zu lassen, hörte Nilüfer ihrem Vater mit großem Interesse zu, während sie weiterhin aus dem Fenster schaute und mit ihrer Hand mit dem Holzanhänger spielte, der um ihren Hals hing. Als die Lebensgeschichte von Leyla Ağçkoparan zu Ende war, fragten sich die Eltern, was ihre Tochter wohl sagen wird. Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatte, sagte Nilüfer, »Papa, kann ich Schreinerin werden wie du?« Ihre Eltern waren wieder einmal von ihrer Tochter überrascht und lächelten. »Süße, du hast noch viel Zeit vor dir, aber wenn du es wirklich willst, wenn es dich glücklich macht, natürlich.
Komm nach den Festtagen nach der Schule in unsere Werkstatt und lass uns gemeinsam das Geschäft ausbauen, sagte ihr Vater gerührt von der Vorstellung, gemeinsam mit seiner Tochter etwas anzufertigen. Nilüfer merkte vom Tonfall ihres Vaters, dass er sentimental geworden war und richtete ihren Blick vom Fenster auf den Rückspiegel. Die beiden nahmen Blickkontakt auf und ihr Vater las ein leises Danke von den Lippen seiner Tochter ab. Wir möchten unsere Geschichte allen widmen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft und Sorgfalt ausüben und natürlich Leyla Açkoparan.
Unsere Heldinnen.
Her şeyi yak, ilk ucu Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Weil. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im heutigen Teil unserer Sendung werden wir über eine Bequemlichkeit sprechen, die unser Zeitalter mit sich bringt, und über eine Komplexität, die sich daraus entwickelt. Wir beginnen unsere Worte damit, wo der Zugang zu Informationen heutzutage extrem einfach ist. Hole ich mir die Informationen aus der richtigen Quelle? Das Internet, das sich seit den 2000er Jahren weit verbreitet hat und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist, bringt uns die Welt zu Füßen. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 25 Jahren, mussten wir Bibliotheken aufsuchen, um detaillierte Informationen zu einem Thema zu erhalten. Aber heute können wir in wenigen Minuten auf das zugreifen, wonach wir suchen. Aber wie sicher können wir uns der Genauigkeit der Informationen sein, die wir abrufen? Es ist schwierig, ein allgemeines Vertrauen in die Richtigkeit der Informationen im Internet zu schaffen. Dies liegt daran, dass das Internet eine riesige Informationsquelle ist und die Qualität und Genauigkeit der darin enthaltenen Informationen sehr unterschiedlich ist. Dies liegt vor allem daran, dass jeder, der über einen Internetzugang verfügt, Informationen oder Meinungen zu jedem Thema über das Internet verbreiten kann. Obwohl es Vorteile wie Schnelligkeit und unabhängige Quellen hat, vor allem wenn es um den Erhalt von Nachrichten geht, führt diese Situation dazu, dass sich falsche Nachrichten noch schneller verbreiten. Wenn wir außerdem bedenken, dass gefälschte Audio- und Videodateien heute mit künstlicher Intelligenz produziert werden können, wird die Notwendigkeit der Bestätigung von Informationen noch wichtiger. Das Problem der Überprüfung von Informationen ist natürlich nicht erst mit dem Internet entstanden. Es ist nicht möglich, dass alles, was in Büchern oder Zeitungen steht, wahr ist. Da Enzyklopädien oder akademische Veröffentlichungen jedoch von Fachleuten verfasst und geprüft werden, sind sie abgesehen von kleinen Fehlern immer noch die zuverlässigsten Quellen. Bei den Nachrichten konnte früher durch den Vergleich einiger gedruckter Zeitungen ein gewisses Maß an Genauigkeit erreicht werden, während wir heute mit einer fast unbegrenzten Anzahl von Quellen konfrontiert sind. In vielen Ländern bieten öffentliche und private Organisationen kostenlose Systeme an, die zu diesem Zweck entwickelt wurden, um die Genauigkeit der im Internet verbreiteten Informationen zu überprüfen. Die Konsultation dieser Quellen, die Überprüfung der Nachrichten von mehr als einem Kanal und die Überprüfung der Anerkennung des Nachrichtenanbieters sind praktische Methoden, die wir nutzen können, um die richtigen Informationen zu erhalten. Wir verabschieden uns für heute mit den Worten: Ich informiere mich aus der richtigen Quelle, weil ich mich nicht täuschen lassen will. Auf Wiederhören! Weil.
selenmiş, incinmiş karanfilim. Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masumları. Bu ürkek, bu aldırış, söyle neden bu vazgeçiş? Ne oldu ümitlerine? Bu ne keder, bu ne iç çekiş? Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür. O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül. Kırılma, küsmesen yine bir şiir yaz, çok değil.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.